Die Krankheit der Selbstreferenzialität. Den Ausdruck Krankheit der Selbstreferenzialität hat Papst Franziskus in seinem Brief an alle Personen des geweihten Lebens zum Jahr des geweihten Lebens geprägt. Er kritisiert damit die Selbstfixierung eines Systems, das nicht über den eigenen Tellerrand hinausschaut. Er meint damit natürlich in erster Linie die Ordensleute, die nur um die eigene Existenz kreisen und misstrauisch sind gegenüber allem, was den kleinen Kontext des Klosters stört. Manche Klöster haben sich eingerichtet in ihrem Leben. Aber es geht von ihnen keine Strahlkraft in die Welt hinein aus. Sie kümmern sich nicht um die Nöte der Menschen, sondern nur um das Heil der eigenen Seele. Aber die Gefahr, die Papst Franziskus in seinem Brief anspricht, gilt auch für alle, die einen spirituellen Weg gehen, ganz gleich, ob sie den christlichen Weg gehen oder ihre Spiritualität aus östlichen Religionen beziehen. Es ist immer die Gefahr, dass wir Spiritualität als narzisstisches Kreisen um uns selbst missverstehen. Wir kreisen dann nur um unsere religiöse Praxis und versuchen, diese möglichst peinlich genau einzuhalten. Aber von uns geht auf diese Weise keine Kraft aus für die Welt. Franziskus nennt das die Krankheit der Selbstbezogenheit. Ken Wilber, ein amerikanischer Psychologe und Autor, hat einmal über die Meditationsszene in den USA geurteilt, sie habe keine wirksame Ausstrahlung auf die Gesellschaft. Ob das Urteil stimmt, kann ich nicht beurteilen. Aber die Gefahr besteht sicher, dass manche Menschen die Meditationspraxis nur üben, damit es ihnen selber besser geht, damit sie sich wohler fühlen und spirituell weiterkommen. Sie sind dann in Gefahr, sich mit ihrer Spiritualität über andere zu erheben. Sie sind ja schon eins mit Gott. Man spricht dann von der Flucht in die Grandiosität. Man fühlt sich als etwas Besonderes und schaut auf die einfachen Menschen, die angeblich keine Ahnung von Spiritualität haben, herab. Mit dieser Haltung brauchen sie sich dann nicht um die Menschen in ihrer Umgebung zu kümmern. Die angemessene Meditation freilich öffnet uns für die Menschen. Sie verbindet uns innerlich mit ihnen und regt an zum Engagement für die Menschen. Der heilige Benedikt fasst das in die Formel Ora et Labora, bete und arbeite. Das meint, bete und gestalte die Welt, kümmere dich um die Menschen in deiner Nähe. 17. Was Verbundenheit ausmacht und ermöglicht. Mitgefühl. Eine wesentliche Bedingung für das Gelingen von Verbundenheit ist das Mitgefühl. Das Mitgefühl ist für alle Religionen eine zentrale Haltung des spirituellen Menschen. Der Dalai Lama spricht in seinen Schriften immer wieder vom Mitgefühl. Er ist überzeugt, dass das Mitgefühl, die natürliche Fähigkeit des menschlichen Herzens, gegenüber einem anderen Wesen Sorgen und Verbundenheit zu empfinden, einen ganz grundlegenden Aspekt unserer Natur darstellt, der allen Menschen eigen und zugleich die Grundlage unseres Glücks ist. Es handelt sich dabei also um eine uns angeborene, kostbare Eigenschaft, die es zu entfalten gilt. Und für den Dalai Lama ist das Mitgefühl zugleich auch der Weg zum Glück. Denn wenn wir mit den anderen Menschen und auch mit den Tieren und Pflanzen fühlen, dann tut das auch uns gut. Dann fühlen wir uns nicht einsam und isoliert. Wir fühlen uns zugehörig, verbunden mit allem, was ist. In der Bibel entspricht dem Mitgefühl, von dem der Dalai Lama spricht, das griechische Wort euktirmon, das Lukas für die Haltung der Barmherzigkeit verwendet. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Im Griechischen steht hier Geneste. Es bedeutet, werdet barmherzig, werdet mitfühlend, so wie euer Vater mitfühlend ist. Es ist also eine Aufgabe für uns, mitfühlend zu werden. Das Mitgefühl ist zwar in uns angelegt, aber es ist unsere Aufgabe, es in uns immer mehr zu verwirklichen. Dann werden wir mit der Zeit immer mitfühlender. Wer mitfühlend wird, so meint Lukas, wird Gott gleich. Er hat verstanden, was Gottes Wesen ist, und er hat im Mitgefühl Anteil am Mitgefühl Gottes mit den Menschen. Er hat verstanden, dass Gott mit allem, was ist, mitfühlt. Und er gleicht sich in seinem Mitgefühl mit allen Geschöpfen seinem Schöpfer an. Er verwirklicht den Geist Jesu und ahmt Gott selber nach, der von seinem Wesen her ein mitfühlender Gott ist. In der Psychologie bezeichnet man das Mitgefühl als Empathie. Empathie ist etwas anderes und mehr als Sympathie, die man für jemanden empfindet, und auch etwas anderes als Mitleid. Empathie ist das Vermögen, sich in den anderen einzufühlen, auf ihn einzugehen, ihm wirklich zu begegnen, ohne ihn zu vereinnahmen. Den anderen anzuerkennen ist die wesentliche Bedingung für ein harmonisches Zusammenleben, für eine tragfähige Beziehung. Empathie als Haltung ist Voraussetzung etwa für eine gute Beziehung zwischen Therapeuten und Klienten. Es ist aber auch generell ein Zeichen für die Reife eines Menschen. Menschen, die keine Empathie zeigen können, gelten als krank. Wer sich nicht in die Emotionen anderer einfühlen, die Gefühle des anderen nicht erkennen kann, wird auch nicht angemessen auf den anderen Menschen reagieren können. Der vietnamesische Zen-Mönch Thich Nhat Hanh hat 1966, in der Zeit des Vietnamkrieges, ein Gedicht über Gewaltfreiheit geschrieben. Empfehlung. Darin heißt es: Das Einzige, was deiner würdig ist, ist Mitgefühl. Unbesiegbar, grenzenlos, bedingungslos. Versöhnung und die Fähigkeit zu Verständigung und Vermittlung, so die Botschaft dieses Mönchs und Friedensaktivisten, wird nur gelingen, wenn wir die Fähigkeit entwickeln, uns der Existenz des Leidens auf allen Seiten eines Konflikts bewusst zu sein. Versöhnung bedeutet, beide Seiten zu verstehen, auf die eine Seite zuzugehen und das Leiden der anderen Seite zu beschreiben und dann auf die andere Seite zuzugehen und das Leiden der ersten Seite zu beschreiben. Nur das zu tun, wird eine große Hilfe für den Frieden sein. Das Mitgefühl verbindet mich mit allen Menschen, nicht nur mit denen, die auf meiner Seite stehen. Ich fühle mit der Not des anderen. Ich fühle mit der Freude des anderen. So fühle ich mich mit jedem Menschen, dem ich begegne, verbunden. Eins sein bedeutet jedoch nicht Einheitlichkeit, sondern eine Einheit von Menschen, die auf eigenen Füßen stehen, die verschieden sind in ihren Meinungen und Charakteren. Die Verbundenheit geht über die Menschen hinaus, die ich kenne und denen ich begegne. Das Mitgefühl gilt allen Menschen auf der ganzen Erde. Und es gilt auch unseren Mitgeschöpfen, also auch Pflanzen und Tieren. Wenn ich mit allem mitfühle, bin ich mit allem, was ist, verbunden. Ich spüre eine innere Einheit mit allem, was ist. Verbundenheit und Einheitsgefühl gehören zusammen. Das Mitgefühl lässt uns dieses Einssein erahnen. Gerade heute in einer Gesellschaft, in der es so viele spaltende Tendenzen gibt, könnte das Mitgefühl eine Kraft sein, die die Spaltung relativiert oder gar aufhebt. Wenn wir uns, trotz aller gegensätzlichen Meinungen und trotz aller Auseinandersetzungen, tief in die Menschen einfühlen, werden wir erkennen, dass sich alle letztlich nach dem Frieden sehnen oder, wie Augustinus es formuliert hat, dass alle Menschen glücklich sein wollen. Wenn ich mich in diese Sehnsucht einfühle, dann stärkt das die Hoffnung darauf, dass ein Miteinander möglich ist und dass Verbundenheit entstehen wird – trotz aller Gegensätze. Solidarität. Warum sind wir füreinander da? Die über 80-jährige Autorin Helga Schubert, die ihren alten, dement und hinfällig gewordenen Mann liebevoll pflegt, gibt sich auch selber darüber Rechenschaft, wenn sie in ihrem autobiografischen Buch »Der heutige Tag« schreibt: »Wir alle können hilflos werden und brauchen Erbarmen. Schon morgen kann jeder von uns einen Schlaganfall erleiden, die Brille zerbrechen, mit zerschlagenem Gesicht vor der Wohnungstür stehen. Wir sind doch da«, ein wunderbarer, tröstlicher Satz. Nicht erst im Alter gilt das. Der Philosoph Emmanuel Levinas hat darauf hingewiesen, dass wir von Beginn unseres Lebens an auf den anderen angewiesen sind. Schon der Schrei des Kindes nach der Geburt sagt: »Nimm mich an, sorge dich um mich.« Damit ist die grundsätzliche Notwendigkeit der solidarischen Beziehung begründet. Solidarität bezeichnet die Verbundenheit von Menschen untereinander. Sie besteht in der Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, ihnen beizustehen und für sie einzutreten, wenn sie sich selber nicht helfen können oder ungerecht behandelt werden. Solidarität zeigt sich vor allem in der Unterstützung Schwächerer. Sie ist bereit, Opfer zu bringen für Menschen, die unserer Hilfe bedürfen. Wir sprechen oft von der Solidarität in einer Gruppe, in der einer für den anderen eintritt. Es geht aber nicht nur um Menschen, die uns nahestehen, denen wir besonders verbunden sind oder denen wir uns aus bestimmten Gründen verpflichtet fühlen. Es geht auch nicht um ein Tauschprinzip: Hilfst du mir, so helfe ich dir. Es geht vielmehr letztlich um eine gemeinsame Widerständigkeit aus einer Werthaltung heraus, die die Würde der einzelnen Person hochschätzt. Wir dürfen uns auch nicht, so Horst Eberhard Richter in einem Interview, von einer flexibilisierten Wirtschaft und von den rasend steigenden technischen Machbarkeiten die Steuerung unseres Gemeinschaftslebens aus der Hand reißen lassen. Vom christlichen Standpunkt aus beansprucht Solidarität unbegrenzte Geltung. Denn wenn die Würde des Menschen auf seinem Personensein gründet und Sozialbezogenheit zur Natur dieses Personenseins gehört, dann schließt dies notwendig Solidarität mit allem, was Menschenantlitz trägt, ein. Solidarität macht ernst mit der Verbundenheit mit allen Menschen. Sie tritt gerade für die ein, die keine Lobby haben. Und sie gilt nicht nur den Menschen in der nächsten Umgebung, sondern grundsätzlich allen Menschen. Solidarität kämpft immer auch um die Gerechtigkeit. Sie handelt so an den Menschen, dass sie deren Würde gerecht wird. Der Friedensforscher Karl Friedrich von Weizsäcker meint, nur eine solidarische Welt könne eine gerechte und friedvolle Welt sein. Und Jürgen Habermas erklärt die Solidarität so: Nur wer sich solidarisch verhält, nimmt im Vertrauen darauf, dass sich der andere in ähnlichen Situationen ebenso verhalten wird, im langfristigen Eigeninteresse Nachteile in Kauf. Die Solidarität als zwischenmenschliche Verbundenheit, die sich gegenseitig geschuldet weiß, ist demnach die Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie löst die Ich-Einsamkeit auf, auch aus dem Wissen heraus, dass wir alle aufeinander angewiesen sind. Wer nicht nur um sich selbst kreist, sondern sein Herz öffnet für die Not der anderen Menschen, wer mit ihnen fühlt und wirklich hilft, sie aktiv unterstützt, der wird auch selber mehr Lebendigkeit erfahren. Die Solidarität verstehen wir heute nicht nur als Solidarität mit den Schwächeren und Ärmeren, als Einsatz für die Randgruppen unserer Gesellschaft, nicht nur als Solidarität mit unterdrückten Völkern oder Gruppen, etwa als Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, mit den verfolgten und bedrohten Christen, mit den unterdrückten Frauen im Iran, sondern auch als Solidarität mit der Schöpfung, mit der Natur. Und die Solidarität bezieht sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf die Zukunft. In der Sorge um eine gesunde Umwelt sind wir solidarisch mit den künftigen Generationen, also auch mit Menschen, die wir noch gar nicht kennen. Wir denken in unserem ökologischen Verhalten auch an die Generationen nach uns. Wir fühlen uns nicht nur verbunden mit den Menschen, die gleichzeitig mit uns auf der Erde leben, sondern auch mit denen, die in Zukunft die Erde bevölkern werden. Die Solidarität stärkt die Gemeinschaft durch das Bewusstsein der Wechselseitigkeit. Auch die kräftigsten und reichsten unter uns können in die Situation der Hilflosigkeit und Schwäche kommen. Die Menschen sind nach Paracelsus zum Umfallen geboren. Sie sind sterblich. Es ist also wichtig zu wissen, dass wir daher alle aufeinander angewiesen sind, dass wir alle einander brauchen. Und wenn die Schwachen unsere besondere Hilfe erfahren, stärkt das die gesamte Gesellschaft. Gemeinschaft macht stark. Dieser Grundsatz wird im Ruhrgebiet so formuliert: Allein machen sie dich ein. Die Gemeinschaft schützt den Einzelnen. Die Solidarität verlangt aber auch, dass wir das Kreisen um uns selbst aufgeben. Daher ist die Solidarität ein Gegenpol zu unserer individualistischen Gesellschaft. Ohne gelebte Solidarität würde die Gesellschaft auseinanderbrechen. Wenn jeder nur noch um die eigenen Bedürfnisse kreist, ist keine Gemeinschaft möglich. Wenn wir für andere Bedeutung haben, gibt uns das auch selber Kraft und Sinn. Gebraucht zu werden, das stabilisiert uns selber und die Gemeinschaft. Wenn wir nur auf uns selber schauen, zerfällt die Gesellschaft in die Einzelnen oder in einzelne Gruppen. In diesen Einzelgruppen mag zwar Solidarität da sein, aber nur nach innen. Das führt zum Gruppenegoismus, der auf Dauer die Gesellschaft zerstört. Solidarität ist also fraglos wichtig gegenüber Armen, Flüchtlingen, Menschen in Not. Doch manche übernehmen und erschöpfen sich, wenn sie sich bemühen, Solidarität zu leben. Bei anderen kommen Ärger, Neid und Wut auf und eine Ablehnung der Schwachen. Wo sind die Grenzen der Solidarität? Darf man als Christ überhaupt solche Grenzziehungen zulassen? Die Antwort kann nur lauten: Die Überzeugung, dass die Solidarität allen Menschen gilt, drückt aus, dass wir Menschen innerlich alle miteinander verbunden sind. Von daher duldet die Solidarität also keine Einschränkung. Aber wenn wir diesen moraltheologischen Grundsatz konkret auf uns, auf unsere Möglichkeiten, unsere Erfahrung und unsere Emotionen beziehen, dann erleben wir durchaus auch Grenzen der Solidarität. Wir sollen mit allen Menschen solidarisch sein. Aber zugleich sollen wir in der Beziehung zu anderen auch unsere eigenen Gefühle beachten. Dabei werden wir möglicherweise manche Vorurteile in uns entdecken. Diese Vorurteile und die inneren Widerstände gegen das solidarische Verhalten wollen angeschaut werden. Wir sollen mit diesen Widerständen und Emotionen sprechen. Die Widerstände zeigen uns oft genug, dass wir uns nicht gerne auf schwache Menschen, aber auch nicht gerne auf die eigene Schwäche einlassen. Dann ist es unsere Aufgabe, die Widerstände zu überwinden. Es gibt aber auch Widerstände, die uns auf die persönliche Begrenzung unserer Solidaritätsfähigkeit hinweisen. Wenn wir das Gefühl haben, dass schwache Menschen in ihrer Opferrolle bleiben und sich durch unsere Solidarität nicht aktivieren lassen, sondern in ihrer Passivität verbleiben, dann dürfen wir durchaus zu unserer eigenen Grenze stehen. Natürlich braucht die Solidarität mit den Armen und Schwachen auch Geduld und die Hoffnung, dass sich etwas wandelt. Aber wenn wir auf reine Passivität und zugleich auf große Ansprüche an die Gesellschaft stoßen, dann dürfen wir unsere eigenen Grenzen ziehen. Doch diese Grenzen heben nicht die grundsätzliche Solidarität auf, sondern geben ihr nur eine Struktur, die uns möglich ist und die letztlich auch die Aktivität der Armen und Schwachen herauslocken will. Solidarität heißt, Menschen zu befähigen, dass sie für sich selbst eintreten und die zu unterstützen, die das nicht können. Für den Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter führt mangelnde Solidarität zu psychosomatischen Krankheiten. Doch er beobachtet gerade bei jüngeren Menschen eine neue Sehnsucht nach Solidarität. Man sucht nach Befreiung vom Zwang zu hektischer Leistungsaktivität, zu permanenter Gefühlsunterdrückung, zu expansiver Rivalität als Prinzip. Man sehnt sich umgekehrt danach, seine verdrängten Gefühle wieder zu erwecken und in eine möglichst breite Kommunikation mit anderen einzubringen. Integration in Gruppen und Solidarität sind wesentliche neue Ziele. Man will Isolation überwinden, wo immer man dieser ausgesetzt ist. Die Menschen spüren, dass ihnen die Solidarisierung gut tut, dass sie heilsam ist für Leib und Seele, während die Isolation häufig Ursache von Krankheit ist. Solidarität ist zudem eine Strategie, der zunehmenden Einsamkeit in unserer Gesellschaft wirksam zu begegnen. Der Hirnforscher Manfred Spitzer sieht in der Einsamkeit eine Hauptursache vieler Krankheiten. Seine These: Einsamkeit ist nicht nur ein Symptom, das heißt ein Krankheitszeichen, sondern sie ist selbst eine Krankheit. Schon das Wahrnehmen der besonderen Einsamkeit bei jungen oder alten Menschen ist da wichtig. Und zuhören kann bereits ein Akt solidarischer Hilfe in dieser Not sein. Aber es kommt auch eine gesellschaftliche Dimension mit ins Spiel. Und auch die Politik ist gefragt, das Thema der Einsamkeit und ihrer Folgen zu erforschen und Strategien für den Umgang damit zu entwickeln. In der Solidarität bin ich bereit, mich, zusammen mit anderen Menschen, für andere Menschen einzusetzen, auch für solche, die ich gar nicht persönlich kenne. Solidarität ist eine konkrete Verwirklichung der christlichen Nächstenliebe. Doch sie geht über die Liebe zum einzelnen Nächsten hinaus und ist bereit, auch gesellschaftliche Strukturen zu schaffen, in denen jeder Mensch mit seinen Bedürfnissen gesehen und ernst genommen wird. Übernahme von Verantwortung. Eigentlich leuchtet es ein. Wenn wir wissen, dass wir eine ansteckende Krankheit haben, haben wir auch eine Verantwortung. Nämlich die Pflicht, darauf zu achten, dass wir andere nicht schädigen, indem wir sie infizieren und die Krankheit weiter ausbreiten. Und weil wir wissen, dass unser individuelles Umweltverhalten Auswirkungen hat auf die globalen Emissionen, tragen wir auch als Einzelne in unserem Verhalten eine Mitverantwortung für das Klima im Ganzen. Wenn heute oft und in vielen Bereichen über Verantwortungslosigkeit geklagt wird, ist klar, dass eine solche Haltung riskant ist und schädlich für das Leben von Menschen und besonders auch für das Zusammenleben. Ob wir von Bankern sprechen, die mit dem ihnen anvertrauten Geld ihrer Kunden leichtfertig zocken und sich selber maßlose Boni zubilligen, ob wir Menschen in Machtpositionen im Blick haben, die ihre Handlungen vor allem unter dem Aspekt sehen, wie nützlich sie für sie selber sind und die damit das Vertrauen in politische Institutionen unterhöhlen, ob wir von gefährlichem, rücksichtslosem Verhalten von Rowdies im Verkehr sprechen oder von privatem Verhalten, etwa in der Familie, oder von Risiken, die sich aus Verhaltensweisen in der Wirtschaft oder dem Handeln von Wissenschaftlern ergeben. Das Leben des Einzelnen, aber auch das Funktionieren und Überleben von Gemeinschaften bzw. einer Gesellschaft in einer unüberschaubaren Welt, kann nicht beschrieben werden ohne die Haltung der Verantwortlichkeit. Gutes Handeln heißt also auch, die Folgen meines Tuns für andere zu bedenken. Der Philosoph Hans Jonas hat den Wert, um den es dabei geht, als das Prinzip Verantwortung so definiert. die als Pflicht anerkannte Sorge um ein anderes Sein. Das gilt für unser Leben im Staat ebenso wie in der Kirche. Verantwortung kann man nicht auf andere, auf die da oben, auf die Amtsträger, auch nicht auf das System oder die Politiker abschieben. Die Sendung und der Auftrag der Kirche nehmen alle Christen als Einzelne in die Verantwortung. Und auch ein demokratischer Staat kann nicht existieren, wenn die Bürger ihre Rechte und Pflichten nicht wahrnehmen, wenn nicht auch Individuen aktiv Verantwortung für das Ganze wahrnehmen. Verantwortlich sind wir aber nicht nur für andere. Verantwortung übernehmen wir auch für unser eigenes Leben, das von anderen mitgeprägt wurde. Und auch unsere eigene Lebensführung hat ja wieder Auswirkungen auf das Leben anderer. Wir können uns nicht aussuchen, welche Kindheit wir hatten, in welcher Umwelt wir groß wurden, ob wir behütet aufgewachsen sind oder ob wir uns damals alleingelassen fühlten. Es liegt nicht in unserer Hand, ob wir in unserem früheren Leben viele Verletzungen erlitten oder viel Liebe erfahren haben. Doch gleich, wie unsere Kindheit war, wir sind verantwortlich dafür, was wir daraus machen. Doch manche bleiben in dieser Erfahrung gefangen und kommen aus der Opferrolle nicht mehr heraus. Sie haben das Gefühl, zu wenig Liebe erfahren zu haben, es in der Kindheit ganz schlimm gehabt zu haben. Doch wenn sie in der Opferrolle bleiben, stören sie die Verbundenheit mit dem Partner oder der Freundin. Sie projizieren ihre eigenen Defizite auf die Freunde und Partner. Von solchen Menschen geht oft eine aggressive Energie aus, und sie geben immer dem anderen die Schuld dafür, dass eine Beziehung schwierig ist. Opfer werden auf diese Weise auch oft zu Tätern. Die Verantwortung, die ich für mich und meine Lebensgeschichte übernehme, ist die Voraussetzung dafür, dass die Verbundenheit mit anderen Menschen gelingt. Solche Verantwortung zu übernehmen, kann nach erlittenen Kindheitstraumata oft nur in einer Therapie gelingen. Ich bin aber nicht nur für mich und meine Lebensgeschichte verantwortlich, sondern auch für die Beziehung, die ich eingehe. Ich bin verantwortlich dafür, mit welcher Haltung ich dem anderen begegne, mit Wohlwollen oder mit Missgunst, ob ich den anderen so annehme, wie er ist, oder ob ich ihn auf meine Vorurteile festlege. Die Verantwortung wird umso stärker, je enger die Beziehung wird. Bei einem Kundenkontakt oder bei einem Fest bin ich nur für den Augenblick dafür verantwortlich, wie ich dem Kunden, wie ich den Gästen auf dem Fest begegne. Doch wenn ich eine enge Freundschaft oder eine Partnerschaft eingehe, bin ich nicht nur im Moment verantwortlich für diese Beziehung. Da gilt das Wort, das der Fuchs dem kleinen Prinzen sagt. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Wenn ich eine enge Beziehung eingehe, übernehme ich auch Verantwortung für diese Beziehung. Ich kann nicht einfach aussteigen, wenn es mir nicht mehr passt. Es kann natürlich sein, dass eine Beziehung zu Ende geht, dass sie nicht mehr weitergeführt werden kann. Aber dann bin ich auch dafür verantwortlich, wie diese Beziehung aufgelöst wird. Doch gibt es Menschen, die einfach aus der Beziehung aussteigen, aber jedes Gespräch darüber verweigern. Sie teilen im Zweifel durch eine Kurznachricht per Smartphone mit, dass sie keine Beziehung mehr wünschen. Wenn sich jemand auf diese Weise von seinem Partner oder seiner Partnerin trennt, verweigert er die Verantwortung für die Beziehung und auch für die Trennung. Es ist letztlich Feigheit, sich so aus einer Beziehung herauszustehlen. Wenn es in einer Freundschaft oder Partnerschaft Konflikte gibt, dann bin ich dafür verantwortlich, wie ich auf diese Konflikte reagiere, ob ich mich dem Konflikt stelle und versuche, einen Weg zur Lösung zu finden, oder ob ich den Konflikt einfach nur verdränge oder aber mich gleich beim ersten Konflikt vom anderen trenne. Denn ein Konflikt bringt mich immer auch mit meiner eigenen Wahrheit in Berührung. Er ist eine Chance, mich selber besser kennenzulernen. Wer den Konflikt verdrängt, verweigert sich der Verantwortung, die eigene Wahrheit zu erkennen. Der Philosoph Hans Jonas hat in seinem Werk das Prinzip Verantwortung dargelegt, dass Verantwortung immer auch die Verantwortung für die Zukunft mit einschließt. Er beschreibt die Verantwortung in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Der Vater, der sein Geld im Casino verspielt, ist seiner Familie gegenüber unverantwortlich. Der waghalsige Fahrer ist leichtsinnig für sich, aber unverantwortlich, wenn er damit auch Passagiere gefährdet. Für Hans Jonas ist entscheidend, dass wir nicht nur für unser Handeln verantwortlich sind, sondern auch für die Folgen unseres Handelns. Wir müssen vorausschauend Verantwortung für diese Welt übernehmen. Hans Jonas vergleicht die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder mit der Verantwortung des Staatsmannes. Bei beiden geht es um eine Totalität der Verantwortung, um die Verantwortung für die Zukunft. Die elterliche Verantwortung ist der Archetyp für jede Verantwortung. Sie ist eine Verantwortung für das ganze Kind, für sein Werden. So sind auch wir für diese Welt und für die Menschheit im Ganzen verantwortlich. Nach Aristoteles gehört das zur Verantwortung des Politikers, dass menschliches Leben möglich ist, auch in Zukunft. In unserer Verantwortung liegt es, immer zu fragen, was kommt danach? Wohin wird es führen? Wie vereinigt sich das jetzt Geschehende mit dem ganzen Gewordensein dieser Existenz? Wir haben Verantwortung für die Geschichte, für die Vergangenheit wie für die Zukunft. Was wir denken und tun, hat Auswirkungen auf die Zukunft, gestaltet sie. So stellt Hans Jonas diesen Grundsatz für unsere Verantwortung auf. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Unsere Verantwortung für die Zukunft übernehmen wir aber nur, wenn wir unsere Aufmerksamkeit über den Tellerrand der Aktualität und der eigenen begrenzten Interessen hinaus erweitern. Wenn wir uns also auch der Risiken unseres Tuns im Blick auf die Zukunft bewusst werden und uns so auch mit den Menschen verbunden fühlen, die nach uns leben.